So, auch heute würde ich mich über Ergänzungen freuen. Fühlt euch auch ganz, ganz frei, wenn ihr sagt, dem konnte ich nicht zustimmen, das zu sagen. Ich lebe damit gut, dass Leute mir auch widersprechen und vielleicht kann ich es klären, vielleicht sind wir wirklich unterschiedlicher Meinung und dann nehme ich das ächzend auf mich, dass jemand Dinge anders sieht als ich. Also, lass uns offen reden. Fragen haben aber Vorrang, weil sie eher manchmal so Blockaden sein können. Bitte schön. Ja, das kann man auch, also die Frage lautet, warum soll ich um Vergebung bitten, wenn mir vergeben ist? Der Fragesteller gesteht ein, dass Sünde eine Störung zwischen Gott und ihm und uns hervorruft. Aber sollte man sich nicht einfach dann darauf berufen? Ich glaube, dass es für unser geistliches Leben gut ist, wenn wir das Bitten nicht verlernen. Es gibt so eine Frömmigkeit, die möchte das Bitten fast als minderwertig ausschließen, als wenn das so die untere Stufe wäre. Aber das Vaterunser besteht nur aus Bittgebeten. Das eine Standardgebet für alle Christen besteht nur aus Bittgebeten. Der Schluss, denn dein ist das Reich, ist aus einer späteren Zeit angehängt. Der ist nicht in ältesten Handschriften. Das heißt, wir tun gut zu bitten und damit auch unsere Bedürftigkeit auszudrücken. Das wäre meine Antwort. Es kann aber im Einzelfall auch sein, dass jemand sagt, danke Herr, diese Sünde, die ich eben begangen habe, die hast du mir vergeben, ich nehme das jetzt an, danke, Amen, das geht auch. Aber ich würde es nicht als die Form hinstellen, die sozusagen geistlich höher bewertet wird, sondern, ja? Ich weiß nicht genau, in welchem Zusammenhang ich was gesagt habe. Ich will es. Aber stimmt immer noch. Würde ich auch heute. Also es geht um die Frage, was heißt, dass wir heilig sind? Das kann zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, dass wir zu Gott gehören. Heilig ist zunächst mal ein Beziehungsbegriff und kein moralischer Begriff in der Bibel. Heilig ist alles, was zu Gott gehört. Der Tempel ist heilig, die Priester sind heilig, die Geräte sind heilig, der Altar ist heilig, weil er zu Gott gehört. Das hat mit Moral eigentlich gar nichts zu tun. Das ist die Grundbedeutung im Alten und im Neuen Testament. Menschen, die zu Gott gehören, sind heilig, auch wenn sie noch ziemlich dunkel aussehen, noch unreif sind so. Und der zweite Begriff von heilig ist, dass wir dann auch in diese Stimmung hineinwachsen und auch verändert werden, unser Verhalten, unsere Reaktionen Jesus-mäßig werden. Aber wenn ich gesagt habe, wir sind nicht heilig, ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang. Ja, dann danke für die Hilfe, ich wusste es nicht mehr. In uns selber sind wir nicht heilig. Dies ist nie eine Eigenschaft von uns, mit der wir uns vor Gott brüsten könnten. Okay. Ja. Mitunter sind wir gar nicht bereit, die Vergebung für eine Sache zu erbitten, sondern wir machen es einfach weiter und verhärten uns und haben dann aber auch alle negativen Folgen zu tragen. Das Thema ist nicht ganz einfach zu beantworten. Manche Dinge, nehmen wir mal an, jemand hat 40 Jahre dem Alkohol zugesprochen. Dann kann es sein, dass er den Rest seines Lebens die gesundheitlichen Folgen tragen muss. Auch wenn ihm vergeben ist, auch wenn er nicht mehr an Alkohol gebunden ist. Das könnte man dann, man muss das nicht, man könnte es dann als die Strafe für das Frühere betrachten. Also ich sag mal so, die Folgen mancher Sünden tragen wir weiter, auch wenn wir die Sünde vergeben bekommen. Nimm mal an, eine Scheidung ist unter christlichem Gesichtspunkt ja nicht nur ein Problem, sondern auch die Folge von Versäumnissen. Und es kann sein, dass ein Ehemann, der sehr viel fremdgegangen ist, Vergebung bekommt, aber die Frau sagt trotzdem, ich will aber mit dir nichts mehr zu tun haben. Das wäre dann sozusagen eine Strafe. Ich hänge nicht an dem Begriff Strafe. Ich will nur sagen, manches wirkt sich aus, auch wenn uns vergeben ist. Oder jemand war in der Schule faul, was ich mir erlaube, heute Morgen als eine Sünde zu bezeichnen. Muss man nicht, aber kann man. Weil Faulheit ist keine christliche Tugend. Dann wird er die Folgen, dass er Vokabeln nicht kann, wahrscheinlich noch lange Zeit oder bestimmte Dinge nicht weiß, noch tragen müssen. Kann man das so verstehen? Dass es also Folgen der Sünde gibt. Die Sünde wird vergeben, aber gewisse Folgen, an denen leiden wir weiter. Das könnte man als Strafe bezeichnen. Bei anderen Fällen ist es so, dass Leute gar nicht daran denken, ihre Sünden aufzugeben, und ihre Sünden bringen sie dann in eine Zwickmühle hinein. Sie kommen in einen Engpass hinein. Zum Beispiel, dass sie keine Freude mehr am Leben haben. Das könnte man auch als Strafe bezeichnen. Also nochmal, ich bestehe nicht auf den Begriff Strafe. Frühere Christen sprachen von zeitlichen und ewigen Strafen Gottes. Ich benutze diesen Ausdruck wenig, aber er stimmt trotzdem. Nein, es ist nicht eine Sünde, weil es mit sich zieht, sondern es ist eine Sünde, weil es eine Sünde ist, aber es hat eben Konsequenzen. Manchmal hebt Gott die Konsequenzen auf und manchmal hat ein Mensch noch unter den Folgen seines früheren sündigen Lebens noch lange zu leiden. Das kann ich nicht bestreiten. Es ist leider so. Ich würde lieber sagen, das hört dann alles von selbst auf. Aber es ist nicht so. Die Frage lautet, ich wiederhole sie mal für die Aufnahme, ob es in Ordnung ist, dass wir wissen, die Sünden sind uns vergeben und Zeit zu Zeit holt uns die Reue ein. Also ich kenne einen bekannten Mann, den ich sehr schätze, mit Namen Paulus. Den hat es bekümmert, dass er früher so gelebt hat. Und er sagte, ich war ein Verfolger der Gemeinde. Und ich nehme an, dass ihn das häufig noch geschmerzt hat. Aber es war nicht der Schmerz, ohne Vergebung zu leben, sondern der Schmerz über eine vergebene Sünde. Ja. Das ist ein Riesenthema, weil es etwas gibt, was manche Leute geistliche Kriegführung nennen. Dazu habe ich ein historisches Buch geschrieben. Ich hoffe, das Buch ist argumentativ und nicht einfach nur ablehnend. Aber das heißt ja nicht, dass das Thema generell nicht Bedeutung hätte. Also nehmen wir mal an, jemand leidet unter einer bestimmten Sucht. Dann kann er sagen, ich bete jetzt, bis die Sucht aufhört. Ich bete auf den Sieg hin, oder er kann vom Sieg her beten. Das ist jetzt äußerlich gesprochen, wie wenn das ein Wortspiel wäre, aber es ist keins. Ob ich sage, Herr, ich brauche das nicht mehr und darum tue ich es nicht mehr, ich habe den Sieg und darum nehme ich ihn in Anspruch, oder ob ich sage, oh Herr, mach mich doch sieghaft, bis zum nächsten Mal, bis ich wieder hingefallen bin und dann nehme ich mir wieder viele Sachen vor und komme aus diesem Drehen um Bemühung und Hinfallen nicht so richtig raus. Die Wahrheit annehmen, die schon feststeht. Bevor ich sie schon erlebt habe, damit ich sie erlebe. Ja. Es gibt Leute, die haben sich zur Gewohnheit gemacht, sehr schlampig mit der Wahrheit umzugehen. Sie lügen sehr schnell, weil das haben sie immer gemacht und geht nicht so ganz schnell weg. Zu sagen, Herr, ich bin von diesem Zwang befreit, auch bevor ich schon erlebe, dass ich befreit bin. Und das finde ich wichtiger, du stehst schon drüber, wenn du das weißt, auch wenn es noch öfter passiert. Dagegen der Mensch, der sich gegen die Sünde aufbäumt und sagt, ich muss es jetzt unter die Füße kriegen, kommt aus der Niederlage schwer raus, weil er immer auf die Sünde guckt, die er noch nicht unter den Füßen hat. Henriette? Ja, das ist in dieser Aussage nicht vorgekommen, das gebe ich auch zu. Auch da gibt es natürlich einen Unterschied im Umgang mit Dämonen, ob ich sage, ich muss die erst bewegen daraus oder ich habe schon die Autorität und nehme sie wahr. Es wird da nicht berichtet, dass sie jetzt tagelang gegen Dämonen gekämpft haben. Insofern ist es schon, natürlich haben wir mit dem Bösen zu tun. Das wäre sehr blauäugig, das zu bestreiten. Aber es ist ein Unterschied, ob ich von einer Position herkomme, dass ich dem Bösen unterlegen bin und sage, oh Herr, mach mich stark, dass ich endlich da mit diesem... Also manchmal habe ich Leute in der Seelsorge gefragt, wie groß ist dein Problem? Nimm doch mal deine Hände. Und dann erwarte ich, dass sie vielleicht sagen, wenn ihr jetzt mal auf meine Hände guckt, ich muss das Mikrofon halten, so groß. Und wie groß ist Jesus? Und oft, wenn wir ein Problem haben, haben wir das Gefühl, das Problem ist so groß und Jesus ist so groß. Und das kann nicht gut gehen. Also ich stimme fast jedem Wort zu, bis auf den Einsatz, Gott ist gar kein strafender Gott im Neuen Testament. Ich will versuchen, es für die Aufnahme zu wiederholen. Die Fragestellerin sagt, ob es denn richtig sei, überhaupt von einem strafenden Gott zu sprechen, weil wenn wir Vergebung empfangen haben, dann haben wir auch Frieden mit Gott. Und das andere kann Gott benutzen, um uns zu verändern oder so. Würdest du denn oder würden Sie denn, ich weiß nicht, was richtig ist, die Frage der Strafe ganz ausschließen? Also ich möchte nicht, dass Leute rumlaufen, Christen rumlaufen, mit dem dauernden Gefühl, Gott wird mich schon wieder strafen. Das versuchen wir seit Jahr und Tag. zu verändern, indem wir sagen, Gott ist ein Gott der Liebe und wie du gesagt hast, die Strafe liegt auf Jesus. Aber den Gedanken der Strafe überhaupt gar nicht mehr zuzulassen, das würde ich zu weitgehend sehen. Also vergeben ist vergeben, das glaube ich genauso, deswegen kann ich dem total zustimmen. Und dass wir die Folgen mancher Sünden doch noch erleiden müssen, würdest du, glaube ich, auch sagen. Jetzt ist nur noch die Frage, wie man das nennt. Ja. 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 Du kennst mich lange genug und wir kennen uns gut genug, dass wir nicht alles sagen können und sage ich ja auch x-mal. Nur, es gibt das jüngste Gericht. Und es gibt vor allen Dingen den Mann von Golgatha, der einen sehr unschönen Tod gestorben ist. Das ist Gottes Gericht oder Strafe gegenüber dem Bösen. Einer leidet es, damit wir es nicht erleiden müssen. Du kannst den Gedanken der Strafe nicht völlig aus dem Neuen Testament heraus. Ja. Also ich hänge doch nicht, das ist doch nicht mein Leib- und Magenthema, von Gottes Strafe zu reden. Nur, wir können auch über das Ziel auf der anderen Seite hinaus gleiten und das Pferd runterfallen, indem wir den überhaupt nicht mehr gebrauchen und sagen, das ist alles von gestern und dann verlieren wir etwas von der Ernsthaftigkeit. Das wäre meine Sorge. Ob wir das bei den Folgen der Sünde so nennen müssen, da stehe ich nicht drauf. Also wir können das auch anders sagen. Also wir kommen aus einer Zeit her, wo das Bild von dem strafenden Gott alles überstrahlt hat. Bis hin zu solchen schrecklichen Liedern, pass auf, kleines Auge, ich kenne das nicht so richtig, aber so das Gefühl, dass da immer einer zuguckt und Gott im Zweifelsfalle straft. Und das muss man den Leuten wirklich auspredigen, dass sie dieses Bild von dem strafenden Gott, dass sie das nicht mehr haben. Da bin ich dran an dem Thema seit langer, langer, langer Zeit. Ich würde nur nicht so weit gehen zu sagen, es war immer falsch, in jeder Hinsicht, in jeder Situation überhaupt von einem strafenden Gott zu reden. Dann kann ich Golgatha nicht mehr verstehen, dann kann ich aus jüngster Gericht nicht verstehen. Ja. Wobei das dann fast eine Frage der Germanistik ist, ob man das nun so oder so nennt. Ich würde auch vom Gericht sprechen. Also der Holocaust war, man kann das nur nicht zu oft sagen, ist nicht zu entschuldigen und bleibt historisch einmalig schrecklich. Und wir haben sicher einen Preis dafür auch zu zahlen, um es mal wieder anders zu sagen. Aber wir müssen das Thema jetzt nicht zu Tode reiten. Ich bin nur besorgt, wenn zu gewissen Zeiten manche Dinge so wenig betont werden, dass man sie überhaupt nicht mehr traut zu sagen. Das finde ich dann auch wieder nicht hilfreich. Gibt es noch andere Dinge? Martina? Ja. Also das eine ist, dass objektiv die Sünden vergeben sind durch den Tod von Jesus. Das ist die Basis für alles. Aber die einzelne Sünde kann sich in meinem Leben weiter auswirken, wenn ich sie festhalte. Und eine Sünde, die ich festhalte, kann Gott nicht vergeben. Er müsste mir die Finger brechen, um die Sünde rauszuholen. Und das macht er natürlich nicht. Insofern, wenn ich die Sünde festhalte, indem ich sie mir gar nicht vergeben lassen will oder indem ich sie weiter begehen will, in beiden Fällen, kann Gott sie so weit nicht vergeben. Und damit schäde ich mich selbst. Das kommt drauf an. Kommt drauf an, ob die Lebensrichtung gestimmt hat, würde ich antworten. Eine letzte Frage wäre zeitlich noch drin und dann müssen wir wegen der Rücksicht auf den laufenden Betrieb hier heute Schluss machen mit Fragen. Gut, ihr Lieben. Ja, also ich mache morgen Nachmittag ein Heilungsseminar, wo ich versuchen werde, muss ja auch, das sehr zu differenzieren. Vielleicht hast du Zeit und Lust dabei zu sein. Meine kurze Antwort ist, in Gottes Plan, in seinem ersten und letzten Plan ist Krankheit nicht vorgesehen, aber sie kommt vor. Gott lässt sie zu und damit hat er eben doch seine Hand mit da drin. Man muss, wenn man jetzt sagt, Gott hat überhaupt nichts damit zu tun, das ist alles nur vom Teufel, dann kommt man mit der Realität in Schwierigkeiten, glaube ich. Okay. Noch einen schönen Tag wünsche ich euch.